Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Bis 2030. 30% ökologische Betriebe. Haltet ihr das für realistisch? In unserer vorangegangenen Episode haben wir Professor Johann Bachinger, Dr. Thorsten Strissel und Juliane Barton genau die gleiche Frage gestellt und mit ihnen über die Herausforderungen, die auf den Lebensmitteleinzelhandel zukommen, gesprochen, wenn mehr Bio produziert wird. In dieser Folge sprechen wir nun mit Patrick Rückert und Jörn Sanders über die Herausforderungen für landwirtschaftliche Betriebe. Querfeldein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Diese Folge wurde in Kooperation mit Saxony High Five produziert. Saxony High Five ist der gemeinsame Transferverbund der 5 sächsischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, welcher über die Förderinitiative Innovative Hochschule des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz gefördert wird. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um mit einer gemeinsamen Strategie den Austausch von Know-how und Ideen zu fördern und damit wiederum die Innovation von Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. In den insgesamt 3 Folgen haben wir deshalb auch besonderen Wert darauf gelegt, sowohl die Wissenschaft als auch die Praxis zu Wort kommen zu lassen. Ich finde es ja auch noch spannend zu wissen, welche Voraussetzungen es überhaupt braucht, damit ein landwirtschaftlicher Betrieb, der vielleicht aktuell konventionell wirtschaftet, umstellen kann und ob auch überhaupt alle landwirtschaftlichen Betriebe diese Möglichkeit haben.
Diese Möglichkeit hat jeder Landwirt. Also wer sich damit interessiert oder dafür interessiert und den Schritt machen möchte. Die Voraussetzung ist aber ganz klar, es muss bei dem Betriebsleiter, Inhaber, Landwirt, Konglomerat, Gesellschafter einen Klick machen im Kopf. Das heißt, sie müssen dahinter stehen. Das ist um Gottes Willen keine Aktion, die man mal so eben im Vorbeigehen macht. Bloß weil jetzt zum Beispiel, jetzt mal ganz plump gesagt, die Preise vielleicht im Ökobereich ein bisschen höher sind und da ein bisschen mehr Möglichkeiten sind und dann wiederum switchen. Also das sollte man ganz arg überlegen und sich vorher auch möglichst Betriebe anschauen, die den Prozess schon gemacht haben, die vielleicht eine ähnliche Struktur haben, sei es von der Flächenausstattung, sei es von der Größe, sei es von der Lage, Anbau, Historie, mit denen intensiv in Austausch gehen und dann erste Vorabgespräche mit diversen Verbänden, Beratern. Es gibt auch unabhängige Berater, die das auch mal so grob durchrechnen, mit welchen finanziellen Risiken zu rechnen ist während der Umstellungsphase. So war es bei uns auch. Die da mal so einen groben Plan entworfen haben, wie die Liquidität vor allen Dingen in den 3 Jahren aussieht und mit welchen Erträgen oder so oder Einnahmen, Problemen, Risiken zu rechnen ist. Das ist mit dem Betrieb, der das gemacht hat, oder mit dem sind wir auch mittlerweile gut vernetzt. Also der ist jetzt mittlerweile auch Getreidelieferant von uns. Also so schließt sich der Kreis wieder. Aber was ich damit sagen will, wir haben auch viele interessierte Betriebe, die dann vorbeikommen, sich bei uns anschauen wollen, wie wir es gemacht haben. Was ich aber sagen will, das war bei uns auch während der Umstellungsphase ein hitziges Thema, die unabwägbaren Risiken. Man muss sich schlau machen, es ist ein anderes Management, es ist ein anderer Gedankengang. Man muss im Prinzip sein Fachwissen, was man vor dem konventionellen Bereich sich erarbeitet hat, komplett einfach mal auf Pause drücken, umstellen und dann mal tief durchatmen und lange überlegen, ob man den Schritt gehen möchte. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen einfach an, aber so ist es halt. Weil man darf halt nicht vergessen, in der Landwirtschaft denken wir halt in Zyklen, in Generationen. Und wir haben halt, wenn man rein Feldbau betreibt, nur eine Ernte im Jahr. Die muss wohl durchdacht sein, darauf stützt sich alles. Und im Biobereich hat man halt weniger Möglichkeiten, um eventuelle Schadensszenarien auszugleichen.
Ich kann das nur bestätigen. Also zum einen, in der EU-Öko-Verordnung ist genau festgelegt, sind Produktionsvorschriften festgelegt, die erfüllt werden müssen. Die in meiner, aus meiner Hinsicht besonderen Herausforderung ist eben, dass bestimmte Mittel nicht verwendet werden dürfen, beispielsweise chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Ein konventioneller Landwirt sieht beispielsweise einen Schädlingsbefall und kann dann ein spezifisches Mittel dafür einsetzen. Das ist im Ökolandbau nicht möglich, sondern man muss systemisch überlegen, wie kann man jetzt diesen Schädling bekämpfen, beziehungsweise vor allem, wie kann man eigentlich vorbeugend sicherstellen, dass es gar nicht zu einem solchen Schädlingsbefall kommt. Und das bedeutet, dass man sich eben überlegen muss, unter welchen Bedingungen eigentlich ein solcher Schädling sich besonders stark ausbreitet. Kann man das irgendwie kontrollieren? Beispielsweise durch eine vielfältige Fruchtfolge mit sehr unterschiedlichen Bedingungen dann auch für den Schädling. Und das ist insgesamt viel anspruchsvoller. Eine zweite Herausforderung ist in der Tat, auch während der Umstellungsphase können die Produkte, die erzeugt werden, ja nicht als ein Bioprodukt verkauft werden. Und das heißt, sie können eben nicht auch zu einem höheren Preis vermarktet werden. Auch das stellt ist eine anspruchsvolle Situation, weil die zusätzlichen Kosten, die hat man ja trotzdem. Hinzu kommt eben auch, dass besonders wenn es diese Umstellung gibt, die Erträge dann nochmal deutlich runtergehen. Es gibt zwar eine höhere Flächenprämie, die das versucht zu kompensieren, aber ob das dann immer wirklich so ausreicht, ist eine kritische Frage. Und einleitend habe ich erwähnt, die EU-Öko-Verordnung legt bestimmte Produktionsregeln fest und gerade beispielsweise für Tierhaltungsbetriebe, wo in einen Stall investiert wird und wo sich dann die Frage stellt, ist dieser Stall denn biokompatibel? Da sehen wir, dass Betriebe, die besonders intensiv zurzeit konventionell wirtschaften, wo also eine gewisse Pfadabhängigkeit auch da ist, die Investitionskosten sehr, sehr hoch sind. Und insofern kann es in der Tat auch aus einer ökonomischen Perspektive für einige Betriebe sehr schwierig sein, ökologisch wirtschaftlich unter den gegebenen Rahmenbedingungen zu wirtschaften. Und noch ein weiterer Aspekt. Die Regierungen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern versuchen den Biolandbau ja gerade sehr zu promoten. Wir haben in verschiedenen Ländern, Bundesländer, EU-Mitgliedsländer einen bestimmten Zielwert. Wichtig ist aber dabei zu berücksichtigen, der Biolandbau ist ja eine Antwort auf die ökologischen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und es gibt auch noch andere Antworten. Insofern muss nicht unbedingt per se immer alles Bio sein. Es ist für viele Landwirte eine Option. Und deswegen ist es wichtig, dass das eruiert wird. Wie kann man das am besten machen? Aber ich denke, es ist nicht die alleinige Antwort.
Und wir hatten ja die Investitionen jetzt schon angesprochen. Seht ihr beide das so, dass die Investitionen eigentlich die größte Herausforderung für die Landwirte und Landwirtinnen sind, die umstellen wollen? Also, dass wirklich das Finanzielle die größte Herausforderung ist?
Ja, also wenn ich jetzt mal vorgreifen darf, ist so. Also wir haben hier in unserem Betrieb knapp 1.300 zu melkende Kühe plus eine Nachzucht, also 2.400 Tiere. Da würden sich jetzt bei anderen die Nackenhaare aufstellen, aber wir stehen dazu. Auch historisch gewachsen. Wir können es mit unserer Flächenleistung kompensieren. Wir schaffen es, unsere Tiere zu versorgen, ihnen Auslauf zu bieten. Wir mussten aber natürlich dahingehend investieren in Ausläufe, um das Platzangebot pro Tier zu gewährleisten, auch um den Tieren zu gewährleisten, dass sie 24/7, 365 Tage im Jahr die Möglichkeit haben, rauszugehen. Wir haben extra außenliegende Futtertische und Plätze gebaut, dass wir ein Tierfressplatzverhältnis von 1:1 in den Ställen haben. Wir, sofern die Vegetation es zulässt, gehen fast unsere kompletten Jungrinder und Trockensteher und Masttiere auf die Vollweide raus. Sie kommen erst im Oktober, November wieder rein. Also wir sind eigentlich von den 180, 120, 100, je nachdem, was welcher Verband angeht, deutlich drüber über den Weidetage hinweg. Unsere Milchkühe gehen ebenfalls, sofern es die Vegetation zulässt, auf die Halbtagsweide. Wir machen Frischfuttereinsatz, also wir mussten sowohl in die Stallbauten investieren, aber auch in die Futtertechnik mussten wir investieren. Wir mussten uns ein eigenes Getreidelager anschaffen, da es hier in der Region kein Biolagerhändler gibt. Das ist ja auch noch ein Problem, weil hier in Ostdeutschland und explizit in Sachsen ist die Bioverarbeitungsschiene nicht vorhanden. Sämtliche leider erzeugten Getreide oder sonstigen Feldfrüchte gehen fast größtenteils außerhalb von Sachsen, meistens irgendwo nach Norddeutschland, Westdeutschland hin, weil dort die Mühlen vorhanden sind. Hier leider nicht, auch ein Manko. Also das sind halt so eine Sachen, die aber auch erst im Nachhinein oder während der Umstellungsphase nochmal verdeutlicht werden, die man jetzt von vornherein noch nicht ganz so abwiegen konnte. Man wusste, okay, man muss was machen, aber in welchem Ausmaß, das war schwierig. Also wir haben, kann es sagen, knapp oder nicht knapp, aber über 1 Million investiert während der Umstellungsphase.
Also wenn man das aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive sich ansieht, dann ist die Umstellung eine Investitionsentscheidung. Eine Investition, die auch längerfristig, Patrick hat es gesagt, längerfristig anzugehen ist. So wie man einen Stall baut, so wie man einen neuen Betriebszweig aufbaut, ist es immer eine Investition. Es gibt Betriebe, die sehr extensiv wirtschaften, also die heute schon relativ nah vielleicht an den Produktionsregeln wirtschaften. Für die ist dann vielleicht die Investitionsentscheidung und auch das Investitionsvolumen nicht ganz so groß. Aber zu vermuten ist, dass die Betriebe, die relativ leicht auf Bio umstellen konnten oder können, dass die bereits umgestellt haben und dass künftig das Investitionsvolumen von daher eher zunehmen wird oder eher größer sein wird, als das im Durchschnitt in der Vergangenheit der Fall war.
Nochmal an Patrick, war es schwer für dich, dich umzugewöhnen von der Art, wie du arbeitest?
Erstaunlicherweise nein. Also ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Ich muss ja dazu nochmal sagen, ich bin halt zum Ende der Umstellung hierher gekommen, habe mich praktisch ins gemachte Nest reingesetzt, hatte aber auch eine konventionelle Hergang, konventionelle Vita vorzuweisen und ich hatte schon gedacht, okay, es gibt Probleme bei der Eingewöhnung und komplett alles in der Bewirtschaftung beziehungsweise im Management, so war es nicht. Wie Jürgen schon gesagt hatte, einmal das Ökonomische und das Ökologische muss passen. Wir hier sehen sogar das magische Dreieck aus Ökonomie, Ökologie und Soziales. Das heißt, es nützt nichts, wenn der Geschäftsführer, der Inhaber, der Landwirt, was auch immer, es durchboxen möchte und machen möchte, aus diversen Gründen, die wir schon genannt haben, sondern seine Mannschaft, seine Leute, seine Mitarbeiter müssen dort hinterstehen. Und das ist hier halt das Gefühl, dass es nicht so eine Bauchentscheidung war, okay, wir machen es jetzt einfach mal und schauen, wie es wird und irgendwie kriegen wir das schon hin, sondern es wurden diverse Beratungsthemen vorher gemacht in Geschäftsleitung, in der Leitungsebene, also mit 10, 12 Mann, die hier die einzelnen Bereiche und Arbeitsgruppen leiten im Betrieb, wurde vorher erstmal alles besprochen, wieso, weshalb, warum. Da kamen dann auch die Berater von Bioland dazu und haben es alles mal erklärt, wie das so gehen kann. Dann gab es 4 Treffen oder 4 Veranstaltungen nur für die Mitarbeiter, wo es diskutiert werden konnte, pro, contra. Dass wir von unseren Mitarbeitern alle überzeugen werden, das ist utopisch und das wollen wir auch gar nicht. Sie sollen es halt bloß sehen, okay, es ist möglich, von erst konventionell auf ökologisch, auf etwas niedriger Intensität runterzukommen. Investition ist auch in Bildung, die darf man auch nicht unterschätzen, und im Mindset zu verdanken. Und was halt der Knackpunkt damals bei uns war, war halt die Überzeugung der Gesellschafter. Und ich will uns jetzt auch nicht einen Sonderstatus verpassen, aber wir waren, mittlerweile sind wir es Gott sei Dank nicht mehr, aber wir waren zu der Zeit ein gallisches Dorf hier in Ostsachsen.
Ich mag da gern noch vielleicht 2 Anekdoten ergänzen. Die eine ist, dass ich einen Landwirt mal getroffen habe, auch einen Geschäftsführer von einem größeren landwirtschaftlichen Betrieb. Und der gesagt hat, als er in den Nullerjahren umgestellt hat, da waren seine Beschäftigten, die natürlich auch in der dörflichen Struktur eingebunden waren, haben dann quasi abends in der Kneipe wirklich auch irgendwie böse Kommentare bekommen, bei wem arbeitest denn du jetzt? Und dass das natürlich schon auch ein sehr weitreichendes dann auch soziales Problem ist. Und ein anderes Beispiel, auch ein Landwirt, der gesagt hat, ich würde gerne umstellen, aber wenn ich umstelle, ich habe vor allem Pachtflächen. Und der Verpächter, der guckt dann, hey, was machst du mit meinen Flächen? Wie sehen die denn aus? Dass auch dort dann die Gefahr besteht, wenn du umstellst, dann werde ich den Pachtvertrag irgendwie nicht weiter verlängern. Also hat dann eben gar nicht so sehr viel auch mit dem Betriebsleiter oder Leiterin zu tun, sondern eben auch noch mit vielen anderen Menschen, die da auch noch eine große Rolle spielen.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann können wir euch auch die Artikel auf unserem Blog empfehlen. www.quer-feld-ein.blog. In den Shownotes findet ihr außerdem noch weiterführende Links zur heutigen Episode. Und alle unsere Podcast-Episoden findet ihr immer auch auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcast.de. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt und unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich jederzeit Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein@zalf.de senden.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.